Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute ist natürlich wieder ein Gast am Start, und zwar der gute Markus. Grüß dich.
Guten Tag.
Hallo. Sie sind Teil von Superlevel, deswegen...
Gerüchteweise, nur Gerüchteweise.
Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht 2-3 Sätze zu Ihrer Existenz, hätte ich schon fast gesagt, zu Ihrer Person sagen würden.
Ich mach's kurz. Guten Tag, mein Name ist Richter, ich spreche in Mikrofone. Also treue Superlevel-Hörer, also die wirklich alles mitnehmen, was Superlevel zu bieten hat, kennen mich aus dem Podcast In die Fresse. Mhm. Andere kennen mich vielleicht auf Podcasts wie Der Weisheit. Wieder andere kennen mich vielleicht aus der Rechtsbelehrung oder aber aus Angespielt. Möglicherweise hat man mich auch schon mal im Chaosradio gehört. Es könnte auch sein, dass ich jetzt gerade den Podcast nicht nennen kann, weil mir den Namen, ich habe doch noch mehr Podcasts. Egal! Außerdem bin ich beim Radio und versuche dort mehr oder weniger konstruktiv über Spiele zu sprechen.
Was mega lobenswert ist in Deutschland, weil das nicht so oft passiert, konstruktiv über Spiele zu berichten.
Die Anekdote, die mir dazu auch einfällt, ist, dass ich mich mal mit einem Manager von THQ, die Älteren unter uns erinnern sich an diese Firma noch, geredet habe und gefragt habe, warum die keine Audiopakete für die Presse machen, also was, einfach wo der Soundtrack zum Beispiel drin ist. Dann meinte er, naja, also es gibt halt irgendwie in Deutschland 5 Radiojournalisten, die über Spiele berichten regelmäßig. Ich habe mir den Namen aufgezählt, kannte sie alle persönlich.
Es ist krass. Es ist erschreckend krass, wie wenig. Vor allem, weil man müsste meinen, dass über diesen Wege man ja auch ganz gut Publikum erreichen kann, weil es halt so viele Audio-Podcasts zum Thema gibt.
Ja, ist halt absurd. General Interest, das wollen wir nicht. Das stinkt.
Aber wo wir gerade bei In die Fresse sind, In die Fresse 41 ist unterwegs?
Ja, gerüchteweise. Also gerüchteweise ist es schon aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, wann der Podcast hier erscheinen soll. Also möglicherweise hat sich die Information schon wieder überholt oder aber auch nicht. Aber es wird eine Nummer 41 geben.
Geil. Also wahrscheinlich, wenn ihr das hört, dann gibt's das schon. Nämlich in der zweiten Woche im September. Wäre cool. Reinhören. Willst du schon anteasern? Willst du mal sagen?
Naja, also tatsächlich reden wir einen Großteil des Podcasts darüber, dass wir über ein bestimmtes Thema keine Lust mehr haben zu reden. Was auch ein bisschen frustrierend ist. Ich will jetzt auch gar nicht weiter davon anfangen, sonst wird das hier sozusagen nochmal genauso. Und wir machen mal einen kleinen Rückblick auf die Gamescom, weil da war ja die Indie-Megabooth zum ersten Mal richtig ausgestellt auf der Messefläche. Mhm. Und da haben wir mit Jana Reinhardt von Red King Entertainment geredet, die ja da mit beteiligt waren. Mhm. Und das ist natürlich auch, also gerade auch diese Interviewführung ist natürlich dann wieder Anlass, um mal zu gucken, wie das mit dem Game-Journalismus in Deutschland ist. Der ist ja unterwandert, ja, also die kennen sich ja wirklich alle. Und ein Beweis dafür liefert In die Fresse 41.
Das ist fantastisch. Da wird knallhart aufgedeckt, wie korrupt die ganze Scheiße eigentlich ist.
So sieht's aus.
Vom Tisch gehauen. Aber anderes Thema. Wir haben uns heute zusammengefunden, weil wir über Diablo 3 sprechen wollen. Und da fallen plötzlich ein paar Leute vom Stuhl, weil sie sagen, so wie, Diablo ist doch dieser alte Scheiß, der vor 3 Jahren schon rausgekommen ist oder 2 Jahren. Aber das stimmt nicht so ganz, weil jetzt erst kürzlich, ich glaube im Juli.
Ihr könntet euren Slogan ändern. Insert Moin, Spiele sind dann neu, wenn sie auf Konsole erscheinen.
Richtig. Wann kam es für PC? Es kam doch echt schon 2012 oder früher?
Ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Also ja. Ich hab aber bei Angespielt den Podcast gemacht, als das Add-on rauskam.
Reaper of Souls, ne?
Genau, und auch das ist ja schon wieder ein paar Monate her.
Ist krass. Aber für Konsolen ist es jetzt, das war ja immer diese Geschichte mit Blizzard, dass alle so, ja, Diablo, kommt das denn auch für Konsolen? Und Blizzard so, nö. Und 2 Monate später gab es die Ankündigung. Ja, es kommt auch für Konsolen.
Das ist aber typisch Blizzard, ne? So, ja. Also, wir wissen von nichts, wir sagen, ach, guck mal, hier ist das Spiel.
Ja, genau.
Obwohl mit Diablo 3 war es ja so, das konnte man ja irgendwie 4 oder 5 Jahre auf der Gamescom spielen. Und man hat sich jetzt gefragt, was macht ihr denn da noch? Das ist doch fertig. Ja. Was soll denn das? Und dann kam es, ja, genau.
Ja, es ist wirklich, damit hast du auch eigentlich schon ganz gut das Spiel umschrieben.
Obwohl ich tatsächlich finde, dass Diablo auf dem PC und auf der Konsole was Grundverschiedenes ist.
Allerdings, ja. Meine Geschichte, Story of My Life, ist, dass ich früher, als Diablo 1 rauskam, habe ich mal die PlayStation 1 Version ausprobiert und fand das ganz nett. So, aber bin irgendwie nach 3 Stunden, hat mich dann irgendwas anderes gecatcht, was auf der PlayStation gab, und habe dann nie wieder Diablo gespielt. Und ich hatte einen Schulkollegen, damals in der Oberstufe, der kam Diablo 2 raus, und ich weiß nicht, es hieß, glaube ich, Lord of Destruction oder so, ne? Oder so ähnlich.
Das, ja.
Vermuten wir irgendwas mit Apokalypse und Destruction, die typischen Diablo-Titel. Und der Typ hat das gesuchtet. Also der Kollege, der war wirklich, hat monatelang von nichts anderem geredet, hat mir wirklich jeden Morgen erzählt, was er jetzt erreicht hat im Spiel und was für einen geilen Loot er sich da irgendwie geholt hat und so. Und zu der Zeit gab es noch Netzwerkpartys, und da habe ich mit wirklich, die alle haben Diablo gespielt, außer Michael.
Aber ich muss sagen, die Diablo 2 habe ich nie so richtig verstanden. Ich habe sowohl das Spiel probiert, als auch das Add-on, und dachte immer so, nee, das ist nichts für mich. Außerdem habe ich häufig so Berichte gelesen von Leuten, die ihren Charakter bis Level, keine Ahnung, 30 Trillionen gelevelt hatten und feststellten, dass sie falsch geskillt waren, und dachte so, nee, das machen wir nicht.
Das ist so, das ist genau das Ding, was du ansprichst, dieses Looten, ne? Also dieses Spielen. Es gibt ja so verschiedene Spielertypen, und es gibt halt diese Sorte Spiel, wo es darum geht, einfach immer besser zu werden und immer reicher zu werden, den Charakter immer weiter fetter werden zu lassen, so. In dem Sinne, ne? Erfahrungspunkte und Gold und Ausrüstungsgegenstände und so Zeug. Und ich bin wirklich so eigentlich überhaupt gar nicht der Spielertyp, der darauf anreizt, weil die meisten Blizzard-Spiele, die spielen auf diesen Aspekt an, World of Warcraft zum Beispiel ja auch, und es reizt mich null.
Also naja, da muss ich dir jetzt aber, also da muss ich jetzt sagen, als Klugscheißer ein bisschen widersprechen. Die meisten Spieler, wenn man die Anzahl der Titel zählt, na wohl, du könntest doch recht haben. Naja, ich weiß nicht genau. Aber StarCraft und WarCraft sind ja nicht so.
Stimmt, StarCraft ja nicht, ne? Da geht's ja wirklich, das ist ja Strategie und ganz anders aufgebaut. Aber Diablo, es gibt ja wirklich, das ist ja quasi ein eigenes Genre. Man sagt ja schon gar nicht mehr Hack'n'Slay, weil dann würde ja sowas wie Sacred 3 oder so ja auch darunter fallen, sondern Diablo, das ist halt wirklich dieses Loot-Gameplay. Das ist Dungeon Crawling so noch krasser auf die Spitze getrieben.
Loot Gameplay, sagt das jemand, oder hast du das gerade erfunden?
Das ist eine blumige Wortneuschöpfung, die mir just in diesem Moment kam. Gibt's ein
Wort? Lass sie dir patentieren.
Genau. Aber weißt du, was ich meine? Bist du auch gar nicht so der Spielertyp dafür, oder?
Nee, also dazu zwei Sachen. Die eine, ja, du hast völlig recht. Die andere, ich habe sowohl Diablo auf dem PC durchgespielt und gedacht, also nach so, keine Ahnung, 40 Spielstunden, das ist eigentlich ganz schön langweilig, und habe es dann auf der PS4 nochmal durchgespielt. Also von daher weiß ich nicht, ob die erste Antwort korrekt ist.
Ha, Zitat, nach 40 Stunden gedacht, na, das ist ja ganz schön.
Ja, aber das ist halt, also manchmal schaffen Spiele das, dass man, und Diablo ist halt ein ganz extremer Fall von, dass man die echt eine Weile spielt, weil man denkt, genau, so war es beim Diablo auf dem PC. Man spielt das, also es gibt ja so Level, die man sozusagen erreicht, ne? Einmal ist das Spiel durchspielen. Dann ist es sinnvoll in dem höchsten der Schwierigkeitsgrade, also dieses Torment überleben. Und dann denkt man ja, dann ist es Level 70 erreichen, und dann kann man ja noch weiter leveln und so. Und das, wenn man diesen Schritt geschafft hat, also man ist dann irgendwie so auf Torment, dass dann nochmal Schwierigkeitsstufen hat, und es ist über 70 und fängt dann an, diese Extra-Stufen zu sammeln, die dann irgendwie so Punkte für alle Charaktere freischalten. Und da merkt man dann, dass diese Spirale aus, du musst jetzt Dinge schaffen, bevor der nächste Schritt kommt, so unendlich lang ist, dass du dich im Nachhinein betrogen fühlst, weil du die ganze Zeit auf ein Ziel hingearbeitet hast, das gar nicht existiert, nämlich ein wie auch immer geartetes Gefühl von durchgespielt. Und das ist mir beim PC dann sozusagen im Nachhinein, dachte ich so, nee.
Das ist vor allen Dingen auch dieser Rhythmus, den Diablo 3 hat. Also mir ist, ich leg's ein in die PS4 und hab schon ewig kein Diablo mehr gespielt. Und wie gesagt, ne, Loot-Gameplay ist gar nichts für mich. Leg es ein und denk, das ist ja ganz nett. 6 Stunden später, wird mir so langsam bewusst, dass ich da bis mitten in die Nacht gesessen habe und einfach nur hochgelevelt habe. Ne? Also diese ganzen Mechanismen, die dieses Spiel hat, das ist irgendwie so ein perfekt abgetrimmter Rhythmus aus aus etwas dezent langsamem Gameplay eigentlich so, weil es ist deutlich langsamer als die meisten Spiele, die so in diese Gauntlet-Richtung gehen. Und trotzdem hast du immer genau zum richtigen Zeitpunkt das Gefühl, belohnt zu werden für irgendwelches Zeug. Sei es, weil du irgendwelche Bücherregale durchwühlst und da Gold einsammelst oder weil du jetzt gerade in diesem Moment einen besonderen Gegenstand erhältst, eine bessere Waffe oder so. Oder weil jetzt plötzlich ein Gegner kommt, den du vorher noch nicht gesehen hast, der irgendwie stärker ist oder so.
Die, ich glaube auch tatsächlich, dass sie für die Konsole die Abstände zu diesen Belohnungen kleiner gemacht haben. Mhm. Also vielleicht kommt es ja auch nur so vor, weil ich sozusagen das letzte Mal, als ich wieder Halo gespielt habe, war es halt irgendwie Torment 3 oder 4. Mhm. Und jetzt war es halt wieder ganz am Anfang. Da sind ja die Abstände eh kleiner. Aber ich hatte schon das Gefühl, so die wie soll ich das sagen? Also es gibt ja dieses Schimpfwort casualisiert. Also sagen das schon, sagen also den Anstieg, ja, den Slope sozusagen sehr viel seichter zu gestalten. Mhm.
Ja. Und man kommt da auch einfach nicht mehr raus. Also es ist halt irgendwie deswegen habe ich da bis nachts gesessen, weil ich dachte, oh, in den Dungeon gehst du jetzt noch.
Ja, die spannende Frage ist ja, hast du es dann noch weitergespielt nach dieser Nacht?
Ja, gerade eben. gerade eben zu zweit mit meiner Freundin. Ich wollte in den Koop reingucken. Und ich glaube, da ist das große Plus der Konsolenfassung. Der Koop ist einfach geil.
Naja. Naja, wir haben das durchgespielt. Wir hatten ja so eine Rumhänger-Ferienwoche. Mhm. Und haben in dieser Woche durchgespielt und haben es sozusagen zu viert oder zu dritt gespielt. Und Alter, kann das anstrengend sein.
Inwiefern?
Naja, das Spiel findet ja auf einem Bildschirm statt. Ja? Also vier Charaktere spielen auf einem Bildschirm. Mhm. Und wenn man dann das Inventar aufmacht oder wenn man seine Skills neu verteilen wird, was alle drei Level passiert und neuer Level kommt ja relativ häufig, dann ist der ganze Bildschirm gesperrt für den anderen Spieler. Das heißt, das Inventar geht über den ganzen Bildschirm auf. Mhm. Und da würde ich natürlich gerne einfach einen Splitscreen haben. Wenigstens das. Also es ist ja so schon anstrengend genug, dass einer von vier Leuten das Spiel zu jeder Zeit anhalten kann. Mhm. Und dann aber auch noch, dass man dann gar nichts machen kann. Und das sozusagen, und das ist ja nervig genug, wenn das einer macht, aber dann müssen die anderen ja auch.
Ja, stimmt.
Und was da noch dazu kam, ist, wir hatten das, ich weiß nicht, ob es an der Vorbestellerversion lag, die der Typ sich gekauft hat, bei dem ich es gespielt habe. Auf jeden Fall, es gibt ein System, dass du im Spiel Geschenke finden kannst. Ja, also du findest sozusagen ein Legendary Gegenstand, der ist aber nicht für dich, sondern ist ein Paket für einen anderen Spieler. Und den kannst du auch, mit dem kannst du nichts, kannst du nur zwei Sachen machen. Du kannst ihn zerstören oder du kannst ihn einem anderen Spieler schicken. Du kannst ihn aber nicht für dich behalten.
Ach so, okay.
Und das Problem war, ich sage jetzt eine beliebige Ausgangszahl, es sind in der gesamten Spielzeit, also wir haben das einmal durchgespielt, sagen die Geschichte, da sind 80 Geschenke gefallen.
Ja.
70 davon für den Besitzer des Spiels.
Okay.
Es war unglaublich. Also die Zahl ist jetzt sozusagen leicht übertrieben, aber es war wirklich so, der hat bestimmt, weiß ich nicht, 15 oder 20 Geschenke bekommen und alle anderen von uns eins. Mhm. Und es ist so, dann denkst du so, eines dieser Belohnungsdinge, also dieser ganz grundlegende Belohnungsdinge von Diablo ist es, ein Legendary zu finden. Also eines dieser ganz seltenen Items. Mhm. Und dann merkst du halt, okay, das Spiel beeinflusst das in irgendeiner Art und Weise. Anscheinend ist der Besitzer des Spieles wichtiger als die anderen Spieler.
Aha.
Und das ist natürlich dann die Gefahr, die das Spiel, in die das Spiel begibt, ist dich, wenn dem Spieler klar wird, dass er nichts anderes macht, als eine bunte Tabellenkalkulation zu benutzen, dann wird es halt fies. Also ich glaube nämlich, solche Spiele wie Diablo können sich nicht so sehr leisten, die vierte Wand einzureißen. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo das passiert.
Mir ist aufgefallen, als ich es jetzt vorhin nochmal gespielt habe, dass Diablo auch so ein furchtbar konservatives Spiel ist. In allen Aspekten. Weil ich habe letzte Woche mit Jagoda über Sacred gesprochen. Und Sacred ist so, also hat eigentlich nicht viel mit Diablo zu tun, bis auf die gleiche Perspektive, ist aber eigentlich dieses schnelle Actionspiel. Und da passieren so Sachen, die würden in Diablo nie reinpassen, wie zum Beispiel Exekutionsmoves, dass du da irgendwie so Sonderfähigkeiten benutzen kannst, dass da stehen. Die Spielgeschwindigkeit war bei Sacred 300 mal höher. Und vor allen Dingen aber auch hatte, was mir dann jetzt beim Spielen aufgefallen ist, die Dungeons in Diablo und auch das ganze Gegnerdesign und auch die ganze Welt, die ist so wie Fantasy vor x Jahren. Also da sind gar keine neuen Elemente oder irgendwie so drin, sondern es ist eigentlich, das sind die Dämonen und die holen sich irgendwelche Toten und dann gibt's Skelette und Zombies und...
Ich find's ja geil.
ja, und das ist irgendwie, aber es ist irgendwie alles so, so alles so sicher gespielt, habe ich das Gefühl.
Also es ist auf jeden Fall sehr durchdesignt. Mhm. Aber ich finde das gut. Also ich habe, ja. Das ist sagen, also das ist tatsächlich so. Also die, sie haben ja wirklich zum Beispiel einen der klassischsten Gegner überhaupt, Untote. Aber Blizzard-Untote sind halt so richtige Untote. Da hat man halt auch einfach nichts zu meckern. Die brauchen halt keine blauen Pilze oder sowas. Ja, also ich überlege jetzt gerade, ob mich das stimmt. Ja. Also das, ich finde es eigentlich durchgehend gut. Das Einzige, was ein bisschen komisch finde, sind die Engel. Mhm. Da haben sie sich so ein bisschen verstiegen in der Mythologie. Aber jetzt auch nicht doll schlimm. Ich mag das eigentlich tatsächlich. Also was ich noch geil gefunden hätte, ich bin ja großer Fan von so Mischdingern, wo sie dann herausstellt, sozusagen, dass die Fantasy in einem Zeitalter der Science Fiction im anderen ist. Mhm. Also sie dann noch rausgestellt hätte, dass, keine Ahnung, der Himmel in Wirklichkeit das Raumschiff der Alpha Centauri ist, wäre ich auch noch mitgegangen. Aber ja, ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Weltensetting.
Nein, es ist unheimlich geil gemacht. Also Blizzard hat ja unfassbar gute Designer da auch am Start und was da so, es ist halt, was du sagst, es ist durchdesignt. Es sieht alles super stimmig aus und ich finde, es wird ja immer viel gemeckert über die Farbgebung von Diablo. Also da hieß es ja lange irgendwie, das sollte deutlich düsterer und kontrastreicher und so sein. Ich finde es aber jetzt echt sehr angenehm. Auch so geil von der Farbgebung. Man kommt dann in so eine Krypta rein und die ist durchgängig grün beleuchtet so. Aber es sind halt immer so diese feinen Nuancen, diese feinen Beleuchtungseffekte, die du da irgendwie drin hast, die das Ganze nicht unübersichtlich machen, sondern immer schön geordnet. Und trotzdem sieht's ansprechend aus. Das Einzige, was mir nur negativ aufgefallen ist, ist, dass die ganzen Dungeons teilweise doch ein bisschen von den Ecken teilweise ziemlich gleich aussehen. Also wenn man nicht die ganze Zeit auf die Karte achtet, und das passiert im Eifer des Gefechts auch durchaus mal, dann kann das sein, dass man sich irgendwie ein bisschen verläuft, weil teilweise Sachen doch sehr ähnlich dann irgendwie aussehen, hatte ich das Gefühl.
Immer links.
Es würde funktionieren, ja.
So kommt man durch jeden Dungeon. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde, ist bei dem Spiel, das wirklich, das ist beim das PC-Spiel ist ja sozusagen, da spielt man jetzt ja mit Maus und dann Tasten. Mhm. Und ich finde, was bei Diablo auf der Konsole erstaunlich ist, das ist halt ein Twin-Stick-Shooter.
Ja.
Und das finde ich total erstaunlich, weil das ist ja also Twin-Stick-Shooter ist ja ein Genre, das kostet ja selten mehr als 15 Euro. Mhm. Und du hast hier, wenn du es dir sozusagen aus dieser Warte, aus dieser Perspektive anguckst, hast du es zu tun mit einem Twin-Stick-Shooter, der sehr viele Zusatztasten benutzt, mhm, also von daher sozusagen schon ein bisschen anspruchsvoller ist, der total überkomplex ist. Also dafür, dass das Spiel eigentlich so einfach ist, ist das Skillsystem total überkomplex, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen verschiedene Möglichkeiten an Skill-Kombinationen machen kannst. Mhm. Und vom Ansatz ist es halt so, es ist halt auch sehr viel größer als ein Twin-Stick-Shooter. Aber es bleibt halt bis zum Schluss ein Twin-Stick-Shooter. Das finde ich eigentlich sehr witzig. Und weil ich lustigerweise Twin-Stick-Shooter in Couch-Koop auf der Konsole sehr mag, habe ich dieses Spiel, glaube ich, nochmal gerne gespielt. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Nicht, weil ich das ganze Setting so geil fand, dass ich das unbedingt nochmal alles sehen wollte, sondern weil ich dieses Spielprinzip Twin-Stick-Shooter Local Koop einfach total geil finde.
Das funktioniert auch. Also vor allen Dingen, ich habe irgendwie so eine Dämonenjägerin oder so ausgewählt und die hat von vornherein so eine Art Armbrust. Und dann gibt es irgendwann eine Fähigkeit, die du freischaltest, das sieht aus wie ein Maschinengewehr. Man hält die Taste gedrückt, man zielt und dann schießt du da einfach in die Masse irgendwie rein. Und das ist wirklich genau dieses Gefühl, das du von diesen Twin-Stick-Shootern eben hast, dass du einen Punkt fixierst und einfach nur drauf wurfballerst. Und das muss man irgendwann auch. Also schon zu zweit hatten wir irgendwann das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wo unsere Figuren stehen, weil manchmal ist das so, dass du einfach so um eine Ecke läufst oder eine Tür durchbrichst oder so und dann stehst du da plötzlich mittendrin in den Raum und dann sind dann zwei Priester da, die beschwören die ganze Zeit irgendwelche Skelette und das ganze Ding ist voller Grafik, voller bewegende Elemente. Also was machst du? Du drückst sozusagen die Paniktaste, deine Fähigkeiten-Taste und brätst jetzt einfach rein. Und es funktioniert. Ja. Und ne, man kennt es von Geometry Wars oder so. Wenn du dann einfach mal nicht weiter weißt, dann drückst du auch mal eben Smart Bomb oder feuerst einfach wild drauf rum und wunderst dich, dass du dich dann plötzlich doch befreit hast. Und ja.
Es gab bei mir noch zwei Effekte, die beim Local Koop aufgetreten sind. Das eine ist, dass ich irgendwie so halb Gedanken verloren in Trance auf den Bildschirm schaute und dann feststellte, ich folge gerade der falschen Figur.
Ja.
Und das andere ist, du wirst automatisch, also wenn deine Figur sich irgendwie verfängt, wirst du automatisch hinterher teleportiert. Mhm. Allerdings entscheidet das System selbstständig, welcher Figur es gerade mit der Kamera folgt. Und das führt manchmal zu sehr interessanten Effekten.
Mhm.
Weil man zum Beispiel sagt, so, weil man in der Stadt ist, ne, da muss natürlich jeder zum Händler, zum Gegenstände reparieren, zum Edelsteinschleifer. Und dann sagt man, ja, dann geh du halt rum. Mhm. Und dann würde man denken, das Spiel, wenn zwei ihren Controller loslassen und einer rumläuft, würde man denken, das Spiel zentriert sozusagen auf den. Aber nee, das ist nicht immer so. Manchmal wird der dann auch einfach zurück teleportiert zu denen, die sich eigentlich gerade gar nicht bewegen. Also das ist schon sehr lustig. Ist ganz kleiner Mangel. Man kann das trotzdem super spielen. Mhm. Aber es ist halt witzig, wenn es dann immer wieder passiert.
Es ist echt die Sorte Spiel, die macht eigentlich auch nur Sinn, wenn man Freunde hat, mit denen man spielen kann, oder?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde Diablo zu teuer auf der Konsole, dafür, wenn man es alleine spielt. Mhm. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es als Singleplayer, wenn man Diablo noch nicht gespielt hat, schon auch eine Weile lang echt gut Spaß machen kann. Es gibt ja da auch noch den Effekt der Risen Arch Enemies oder wie auch immer die heißen, dieses, wenn dich ein Monster umbringt, dann taucht das bei den Leuten in deiner Freundesliste, die auch Diablo 3 spielen, auf. Ah, ist dann super, so. Ist dann nochmal stärker irgendwie. Und wenn du das umbringst, gibt es halt irgendwie Special Loot. Und wenn du es nicht umbringst und auch niedergeschlagen wirst, dann geht das nochmal irgendwie weiter in der Freundesliste. Das kann irgendwie bis zu 5-mal passieren. Mir ist das einmal passiert, da tauchte auf einmal so ein Evil Witch Doctor irgendwas aus so einem Portal auf und hat so, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Bam, tot! Okay, also die sind richtig hart.
Ja. Das passiert auch manchmal, wenn du einfach so drauf losgehst. Es gibt ja manchmal so Bereiche, die sind optional. Und irgendwie bin ich dann am Anfang auch einfach wild rumgelaufen, hab gedacht, geil, gehst mal hier auf Erkundungstour und stand da plötzlich Gegnern gegenüber, die einfach eine Spur zu stark waren.
Das ja, das ist ja also gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden gibt es immer so eine Kante, wenn man da runterfällt, dann fällt man halt richtig schmerzhaft aufs Gesicht. Ja.
Das stimmt irgendwie. Aber ich habe also beim Alleinespielen habe ich bemerkt, was ist trotz des geilen Designs, trotz dieser ganzen stimmungsvollen Geschichte, ich mag halt zum Beispiel den Soundtrack auch total gern und so diese, manchmal gibt es ja halt diese Gitarrenriffs, die man noch schon aus dem ersten Diablo noch kennt und so. Genau. Dieses, ich weiß nicht, Village-Theme oder so heißt es ja, glaube ich, schlicht. Es war wirklich cool und das sind tolle Sachen und das ist ja wirklich komplett humorlos, das Spiel. Also es hat keinen. Wir hatten, wie gesagt, Sacred letzte Woche als Gegenbeispiel. Da haben die ja versucht, ganz viel Humor reinzubringen, was nicht ganz geglückt ist. Aber der Ansatz ist halt, dass diese ganze Welt nicht so viel vollgenommen wird. Bei Diablo ist es ja andersrum. Wenn überhaupt, dann entstehen die Situationen dann eher durch Spiel. Aber die ganze Welt, die nimmt sich ja für sehr voll. Und mir fehlt, also wenn man es alleine spielt, fehlt mir ein bisschen mehr Exposition und ein bisschen mehr Geschichte. Also es ist angenehm von den Textmengen, die man da lesen muss. Und es ist auch ganz cool gelöst, dass man im Dorf immer Informationen holt und so. Aber das fängt schon mit dem Intro an. Man wird da irgendwie also es fängt an mit so einem alten Herrn und dann ist die Enkelin dabei und die sind in der Kathedrale und dann kommt ein Stern von oben und lässt diese Kathedrale einstürzen. Und die Frau bleibt zurück und der alte Mann ist irgendwie verschlungen in der Erde. Und ich denke, oh, das packt mich jetzt. Ich mag den Mann, ich mag die Frau, ich will das jetzt spielen, ich will den retten. Zack, Charakterbildschirm, irgendwelche Menschen, die du noch nie gesehen hast, die auch alle so generisch und langweilig aussehen, weil das irgendwie so, das ist halt der Ritter oder irgendwelche Typen, alle so pseudo cool. Und das ist wirklich dieses ganze Ding, das läuft immer so parallel zu den Hauptfiguren entlang. So, du bist irgendein Held und das ist auch dynamisch, man kriegt eine eigene Einleitung, man kriegt auch eine eigene Geschichte, aber die ist so, also überhaupt nicht gebunden an irgendwelchen interessanten menschlichen Schicksalen. Und sowas Einfaches wie die Enkelin will den Onkel suchen, das kapiere ich sofort und das ist auch eine klare Motivation. Aber sowas haben die anderen Figuren nicht, weil die Dämonierin ist so, naja, ja, ich wurde aufgezogen von Druiden und als Waffe ausgebildet.
Naja, tatsächlich gibt es, glaube ich, also ich schätze Blizzard so ein, dass es die Hintergrundgeschichten zu diesen Figuren tatsächlich gibt. Mhm. Weil die Geschichte taucht am Ende nochmal auf. Wenn man, oh Gott, kann ich jetzt spoilern? Ich meine, ich finde, die Geschichte ist halt eh sozusagen zum, hier, wir geben dir fürs erste Mal durchspielen so eine Anleitung.
Kleine Spoilerwarnung.
Zum Schluss triffst du halt deine toten Lehrmeister. Mhm. Triffst du halt mit jedem Charakter und es ist auch nur ein oder zwei Sätze, die da gesagt werden. Aber ich schätze halt Blizzard so ein, dass sie sowas nicht einfach so machen, also nicht nur bis dahin entwickeln, wie sie im Spiel vorkommt, sondern dass die Geschichte komplett im Hintergrund steht. Und das finde ich eigentlich interessant, dass sie es dann trotzdem nicht gemacht haben. Mhm. Keine Ahnung. Ich frage mich auch sozusagen, ob das hilfreicher wäre, aber Diablo kommt tatsächlich meiner Meinung nach sehr schnell zu so einem Sportspiel. Mm. Von daher finde ich das nicht so tragisch.
Ja, deswegen meine ich, also ich glaube, allein, kommt drauf an, wie sehr einen das so motiviert, ne, dieser Sport. Ob man da so Bock drauf hat, weil mich persönlich würde es irgendwann, glaube ich, langweilen, immer durch den Dungeon zu laufen und immer größer und stärker zu
werden. Kommt drauf an! Glaubst du nicht auch, dass in der nächsten Ecke vielleicht noch diese orange Waffe liegt?
Vielleicht!
Oder dass du genug Zutaten gefunden hast, um selber endlich das Rezept auszuprobieren.
Aber wenn man zu zweit oder zu dritt oder meinetwegen auch zu viert auf der Couch sitzt, dann kommt man auch irgendwie in so einen lethargischen Modus rein.
Ja, das ist total awesome. Also irgendwie zu viert Bock aufs Spielen haben, aber nicht wirklich angestrengt sein wollen.
Genau.
Einen Schwierigkeitsgrad nehmen, der nicht wirklich zu hart ist. Super Beschäftigung.
Echt, man sitzt da, man kann sich dem her noch unterhalten. Das Ganze ist so, ja, so entspannt, ne? Also
wir haben neulich drüber nachgedacht, ob man mal was macht, wo man Leute einlädt, Local Co-op spielt und gleichzeitig irgendwie das aufnimmt, um zu sprechen. Mhm. Dann ist es so aufgekommen, da wäre Diablo das perfekte Spiel für. Mhm. Weil das ist auf einem gewissen Level, das macht schon Spaß, aber auf einem gewissen Level ist es so brainless, dass es halt genau für so ein Unterfangen echt perfekt wäre.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis irgendwie von Diablo. Ich glaube, deswegen ist es so beliebt, weil man es irgendwie immer nebenher laufen lassen kann. Man kann immer noch ein bisschen spielen. Es überanstrengt dich nicht, es frustriert dich auch nie. Also mir ist es bisher noch nicht passiert, dass mich das Spiel
irgendwie frustriert. Es sei denn, der fucking Spielebesitzer bekommt schon wieder ein Geschenk.
Ganz genau. Ja, hier PS4-Version, gibt es da irgendwas, was wir noch erwähnen müssen? Also bei der Ultimate Evil Edition ist Reaper of Souls mit dabei. Ich spekuliere mal drauf, dass es ein Add-on ist.
Wie jetzt? Es gibt eine PS4-Version, wo das nicht dabei ist? Nee.
Nee.
Die also, PS4-Version heißt doch einfach Evil, die heißt doch einfach so. Das ist doch aber, es gibt doch keine andere Version.
Ich weiß nicht,
es gibt doch nur eine PS4-Version.
Eine Ultimate Evil Edition steht jedenfalls hier auf dem Cover drauf.
Ja, ich weiß, aber es gibt genau diese eine Edition, oder nicht?
Ich meine, ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob die auch für andere Plattformen noch erschienen ist, also die Zusammenfassung, weißt du?
Nee, genau. Die ist, obwohl, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall PS4, da ist einfach alles drin, genau. Die hat aber nichts extra, as far as I know.
Genau, und ich finde auch nicht, dass es so einen mega großen technischen Schritt irgendwie gibt. Es sieht aus wie auf dem PC mit höchster Auflösung, soweit ich das beurteilen kann. Sieht gut aus, sieht jetzt aber auch nicht irgendwie erweitert oder so aus. Also es ist sehr darauf ausgelegt, dass das Spiel die ganze Zeit sehr flüssig läuft und das funktioniert auch. Also es gibt zum Beispiel so eine Schamanin, die ganze Zeit mit so Vasen rumschmeißen und dann laufen da die ganze Zeit Spinnen raus und du kannst so viel Action haben, wie du willst und so viele wirkliche Objekte, das bricht halt nie ein.
Und was mich interessieren würde, und vielleicht könnte ich technisch versierte Hörer da in den Kommentaren mal auslassen, die Helligkeit des Spiels schwankt sehr stark. Es ist manchmal der Eindruck, dass wenn viele Monster da sind, dass es dann dunkler wird. Mich würde interessieren, ist das ein Trick, um die Stimmung irgendwie zu verändern? Oder schraubt man quasi die Beleuchtung runter, weil man dann am Rand Details nicht mehr mit der Grafik-Engine berechnen muss und die auf die Explosion in der Mitte des Spielfelds verwenden kann?
Das wäre echt interessant, das ist mir auch aufgefallen. Oder ob man damit den Fokus verlagern möchte, vielleicht auch auf die Action, keine Ahnung.
I don't know,
das wüsste ich
Spieleentwickler, auch nicht. Meldet euch in den Kommentaren. Ihr gewinnt einen feuchten Händedruck, wenn ihr uns das nächste Mal trefft.
Genau, lohnt sich. Beides, der Händedruck und das Spiel. ist ein gutes Ding. Also ich finde, ich würde es empfehlen, wenn man Bock auf sowas hat. Ja, oder?
Ja, aber das kann man auch immer sagen, ne?
Ja, aber Diablo, ja gut. Aber ich glaube, man weiß auch, auf was man sich einlässt bei Diablo, oder?
Spinnen in den Gummistiefeln, ich würde es empfehlen, wenn man Bock drauf hat. Genau, also ja, also ich, aber klar, genau. Also, wenn man brainless Action mag und sozusagen, eine Sache, davor muss man wirklich warnen. Mhm. Wenn man das, also gerade wenn man es mit anderen zusammenspielt, wenn man selber kein Completionist ist und es mit Completionist spielt, das ist die Hölle. Das ist die Hölle, weil diese Level, wie du gerade schon erzählt hast, die können halt sehr groß sein. Trotzdem kann man mit so ein bisschen Glück und Educated Guess rausfinden, wo der Levelausgang wahrscheinlich ist. Aber es gibt halt Leute, die wollen halt jede fucking Ecke von dem Teil erkunden, weil es könnte ja irgendwo ein oranger Gegenstand versteckt sein. Was auch stimmt, aber es ist so anstrengend.
Also mir persönlich, es sieht halt dann auch einfach zu gleich aus. Man muss halt wirklich, ich glaube, Statistiker haben schon ein bisschen Bock auf Diablo, oder?
Das auf jeden Fall, das bestimmt.
Das ist doch, also für Leute, die gerne auch mal so, ne, Zahlen vergleichen, ist das das richtige Spiel?
Oh Gott, also das kann ich mir. Statistiker, mehrere Statistiker auf einer Couch, die dann ihre Werte gegeneinander vergleichen, die dann noch alle denselben Charakter spielen, um die Crit-Chance zu vergleichen. Das finde ich total großartig.
Ja. Das, also bestimmt gibt es da. Also es gibt 100 Pro, wir machen uns hier lustig, aber es gibt bestimmt irgendwo im Internet.
Wir machen uns nicht lustig. Wir freuen uns mit den anderen Menschen.
Richtig. Nein, okay, stimmt. Wir freuen uns mit den anderen Menschen, die bestimmt irgendwo im Internet, im Diablo-Forum, solche Threads aufgemacht haben, um solche Dinge zu vergleichen. Mhm. Die im Prinzip auch bei Blizzard im Büro sitzen könnten, um solche Algorithmen auszurechnen. Die haben es so rausgefunden, durch Spielen.
So sieht's aus.
Jo. Eigentlich, also mehr gibt's eigentlich zu sagen, oder? Also.
Das Schöne ist, wenn man mit Diablo am Anfang, aber nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Es ist Diablo. Also Ultimate EVE Edition ist das, was ihr, ist Diablo in Kompaktform. Wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, spielt es.
Wenn ihr Freunde habt.
Wenn ihr Freunde habt, genau. Alleine, ich würde es allein nicht empfehlen. Fände ich persönlich ein bisschen langweilig. Ich glaube, dann gibt's 1000 Sachen auf der Konsole, die man lieber spielen sollte. Es sei denn, man ist Statistiker.
Nee. Also wie gesagt, also ich wage es mir, andere Meinung als der Moderator zu sein. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wenn man in diesem Looting-Ding Spaß hat, dann ist das schon auch geil, auch auf der Konsole. Also ich glaube, was sich definitiv nicht lohnt, ist, sich das Ding zu holen, wenn man es auf dem PC schon gespielt hat.
Sowieso, nee, das sowieso nicht. Es sei denn, man legt halt irgendwie Wert auf dieses Couch-Ding.
Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Also wenn man Diablo gespielt hat, und immer gedacht hat, so, ich würde das, also mit anderen Leuten spielen macht schon Spaß, aber das muss immer online sein und mit viel Rechnern, das ist alles doof, ich möchte das gerne, aber dann ist es sehr gut. Eine Offenbarung geradezu.
Ja, und es ist auch überhaupt kein Nachteil, also es sieht nicht schlechter aus auf der Konsole, im Gegenteil, es ist alles sehr komfortabel. Frisst dir auch eine Menge Speicherplatz weg, wie auf dem PC, ist super, also ist genau das gleiche in Grün.
Genau.
Alles klar, super, dann haben wir es, glaube ich, umrissen. Markus.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Wir müssen mal zusammen Diablo spielen.
Ja, ich hab's ja nicht mehr.
Ach so.
Weißt du, der Mensch, dem dieses Spiel gehört, der kriegt ja nicht nur immer die Geschenke, der hat auch das Spiel mitgenommen und nicht hier gelassen.
Bis welchen Level hast du eigentlich gespielt? Gibt's da überhaupt ein Maximal-Level?
Naja, es gibt dieses, du kannst 70 werden und danach gibt's diese Paragon-Level. Mhm. Da kannst du, da machst du nochmal Level-Anstiege und dann kriegst du pro Anstieg so einen Paragon-Punkt und den kannst du dann verteilen und zwar bei all deinen Charakteren. Da gibt's dann nochmal sozusagen so Zusatzpunkte und da kannst du, keine Ahnung, für einen Punkt 0,25% deiner Crit-Chance verbessern oder irgendwie sowas. Ah. Also du hast dann irgendwie vier verschiedene Bereiche und da kannst du dann nochmal auf eine Auswahl von 4 oder 5 Skills Punkte verteilen. Mhm. Das ist dann aber wirklich sozusagen das Late-Game, also für Leute, die wirklich dann nochmal ein paar Tage da reinstecken wollen.
Ja, also es stimmt, Endgame ist ja immer so ein Stichwort auch bei solchen Spielen, ne? Haben wir jetzt ganz vergessen. Aber da würde ich jetzt gar keine Prognosen wagen. Ich glaube, das ist halt wirklich
eine ganz andere Liga. Ich empfehle zum Endgame zum Endgame von Diablo die Angespielt-Folge, weil da habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die das halt wirklich auf diesen oberen Leveln spielen. Also auf Torment 4 und 2 oder sowas, die sich mal wirklich damit beschäftigt haben. Also, was muss man wann machen? Wie ist die Droprate? Wie lohnt es sich, Rezepte zu bauen und so weiter? Also, wenn man sich für diese ganzen Sachen auch interessiert, dann kann man das auf jeden Fall sich da mal anhören.
Wie man
Eigenwerbung, schamlos!
Verlinken wir.
Sehr gut.
Gibt's ein Cool-Level?
Ich könnte euch darüber was erzählen, aber dann müsste ich euch alle umbringen.
Okay.
Lass es mich so sagen. Es gibt im zweiten oder dritten Kapitel gibt es eine Händlerin, da kann man eine Kuhglocke kaufen.
Eine Kuhglocke?
Mhm. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Das geht nicht.
Wenn es jetzt ein Kuh-Level gibt, ne? Ich habe jetzt nur mal ins Blaue geraten, weil ich den vom zweiten noch im Kopf hatte. Bestimmt ist es bei Diablo 3 was ganz anderes, nämlich, keine Ahnung, nie Pferde die Regenbögen aus dem Arsch schießen.
Vielleicht.
Alles klar. Super, Markus. Dann vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und dann wünsche ich dir und den Hörern noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.